Diese Aha-Folge bietet sich leider nicht als Begleiter beim Kochen oder Essen an, denn es wird heute eklig. Zumindest für all jene, die sich schnell ekeln. Denn ich finde für euch heraus, warum einige von uns bei offenen Wunden, Körperflüssigkeiten jeglicher Art, Insekten und anderen Unappetitlichkeiten ganz entspannt bleiben und andere vom Ekel, dahingerafft werden. Und ich möchte wissen, ob wir trainieren können, uns weniger zu ekeln. Außerdem habe ich für euch passend zur Heuschnupfensaison recherchiert, können überhaupt nicht eklige Äpfel die Birkenpollenallergie mildern. Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Vor einigen Jahren habe ich 3 Monate in Peking gelebt. Das Essen dort war fantastisch, vor allem der Gurkensalat mit Sesam und Chilis, all die Nudelgerichte und Jiaozi, das sind gefüllte Teigtaschen. Nach einigen Wochen in China habe ich allerdings eines sehr vermisst, und zwar Käse. Egal ob Gouda oder ein schöner Rotschimmelkäse, ich könnte tatsächlich Berge davon essen. Allerdings habe ich dann meinem Umfeld davon erzählt und plötzlich wurde Käse ein bisschen eklig. Denn ja, Milch wird dafür vergoren, Bakterien werden hinzugefügt und dann gibt es sogar Schimmelkäse. Das klingt, wenn man es nicht regelmäßig konsumiert oder kennt, eher eklig. Mich hingegen hat die Vorstellung, die sogenannten tausendjährigen Eier zu essen, die in Peking als Delikatesse gelten, wirklich abgeschreckt. Das sind nämlich rohe Eier, die über Wochen in einem Gewürzbrei eingelegt werden und dabei fermentieren. Am Ende ist dann das Innere sehr dunkel und gelatineartig. Könnt ihr ja mal googeln. Für mich ist das schlicht unappetitlich und ja, muss ich sagen, wirklich eklig. Obwohl es das natürlich, wenn man das mag, überhaupt nicht ist. Ich möchte heute herausfinden, welchen Sinn der Ekel hat, den man in solchen Situationen entwickelt. Schließlich ekeln wir uns ja auch, wie mein Beispiel, vor völlig unbedenklichen Sachen. Außerdem möchte ich wissen, warum wir uns so unterschiedlich stark ekeln. Eine Person, die sich mit allen Fragen rund um das unangenehme Gefühl bestens auskennt, ist Dr. Janine Amann. Sie ist Lebensmittelwissenschaftlerin, forscht bei Agroscope, das ist eine Bundesforschungsanstalt der Schweiz und ist auch Dozentin an der Fernfachhochschule Schweiz. Und dort unter anderem zum Thema Ekel. Hallo Frau Amann.
Hallo Frau Gillert.
Wenn wir uns ekeln, dann sind das ja häufig Dinge, die Ekel auslösen, die uns auch schaden. Also zum Beispiel verdorbene Lebensmittel oder ja Tiere, Ratten, Mäuse, die Krankheiten übertragen könnten. Hat Ekel denn einzig die Funktion, uns zu schützen oder steckt da noch was dahinter?
Ja, also das ist schon mal eine sehr gute Beobachtung. Tatsächlich ist es so, dass die Ekelemotion wie ein Schutzmechanismus funktioniert und primär eben uns schützt. Wie Sie das gut erklärt haben, ekeln wir uns vor verdorbenem Essen, Blut oder Exkrementen, vielleicht auch Insekten oder andere Tiere, also alles, was potenziell gefährlich sein könnte oder Krankheiten übertragen könnte. Es gibt aber auch eine Theorie, dass Ekel 3 Bereiche abdeckt und das wären dann moralische Aspekte, sexuelle Aspekte und Pathogene. Also es ist durchaus breiter als nur der Krankheitsaspekt. Und unter dem moralischen Aspekt kann man sich Dinge vorstellen wie politische oder unmoralische Handlungen, die den eigenen Wertvorstellungen widersprechen. Das ist aber etwas, das vor allem im englischen Sprachraum stark geprägt ist. Bei uns im deutschen Sprachraum fokussiert die Ekelemotion eher auf Lebensmittel. Im sexuellen Bereich geht es dann unter anderem auch um Keime oder darum, welche Praktiken man als akzeptabel einstuft oder mit wem man sich fortpflanzen möchte. Es hat dann wieder den biologischen Aspekt, um möglichst gesunde Nachkommen zu erzeugen. Und das Letzte ist dann eben der Pathogenaspekt, wo es um Keime, Krankheitserreger und eben Dinge wie Lebensmittel und solche Dinge geht.
Mhm. Ich habe mich gefragt, wenn Ekel uns auch schützen soll ein Stück weit, also dass wir gesund sind, müssten wir uns dann nicht auch vor zu süßen oder zu fettigen Speisen ekeln? Die schaden ja schließlich auch.
Ja, das ist ein ganz klarer Zielkonflikt. Evolutionsbiologisch betrachtet sind fettige und süße Speisen sehr vorteilhaft, gerade wenn man vielleicht mit Nahrungsknappheit rechnen muss. Also früher, als wir noch Jägerinnen und Sammlerinnen waren, war es natürlich sehr vorteilhaft, wenn wir solche Speisen zu uns nehmen konnten. Aber heute in einem Umfeld, wo Lebensmittel eigentlich immer verfügbar sind, ist das nicht mehr so vorteilhaft. Ja, und es gibt tatsächlich Praktiken, die sich das zunutze machen, also die dann versuchen, mit Ekel eine Abwehrreaktion gegen solche Lebensmittel zu erzeugen. Also beispielsweise gibt es so Methoden, wo man den Leuten aufzeigt, aus welchen einzelnen Komponenten die Lebensmittel dann bestehen. Und wenn man das so vor Auge geführt bekommt, wie viel Fett oder Zucker da dann wirklich drin ist, dann kann das durchaus über Ekel dann zu einer Abwehrreaktion führen.
Es gibt ja jetzt Menschen, die ekeln sich vor Mäusen und andere würden sie sich jetzt als Haustier anschaffen und finden sie ganz putzig. Wie wird denn geprägt, was jeder von uns eklig findet?
Ja, die Mäuse oder auch Ratten sind ein sehr gutes Beispiel, weil das kann man natürlich mit Krankheitserregern assoziieren. Oder man findet sie einfach süß, das ist auch möglich. Aber ein ganz starker Aspekt, der prägt, was wir eklig finden und was nicht, ist der kulturelle Hintergrund. Es gibt auch eine schöne Beschreibung von Charles Darwin schon aus 1872, wo er beschreibt, wie er konserviertes Fleisch isst. Und dann kommt ein Einheimischer, berührt das Fleisch und findet das total eklig, weil das ihm unbekannt ist. Und Darwin hingegen ekelt sich vor diesem Wilden, wie er ihn beschreibt, wie der da sein Essen anfasst mit seinen nackten Händen. Und das zeigt halt sehr schön, wie individuell das sein kann. Und auch wenn wir an unsere eigenen kulturellen Hintergründe denken, da sind natürlich Insekten ein sehr gutes Beispiel. Bei uns ist das eher unüblich, dass man das konsumiert, aber in anderen kulturellen Kreisen gehört das ganz normal zur Ernährung dazu.
Es gibt Menschen, die kann nicht schocken, wenn es um Ekel geht. Die stößt nicht ab, was stinkt oder unappetitlich aussieht. Da frage ich mich, können wir das denn trainieren, uns weniger zu ekeln? Also vielleicht, indem wir eklige Videos anschauen und dann lernen, ach, ist gar nicht so schlimm?
Ja, also Ekel ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt ist. Es ist durchaus auch flexibel. Und wir haben in einer Studie, die wir gemacht haben, während der Corona-Pandemie, haben wir festgestellt, dass die allgemeine generelle Ekelsensibilität temporär gestiegen ist. Und das hängt sehr stark auch von dem Umfeld ab. Und wenn wir jetzt an die Pandemie denken, wo eben die Keimbelastung höher war und wir davon profitieren konnten, wenn wir jetzt ein bisschen ekelsensibler waren und uns eher oder stärker geschützt haben, dann senkt das das Infektionsrisiko. Und so gibt es schon temporäre, ja, Mechanismen. Das ist etwas, das sich wandelt. Und gerade auch wenn, ja, es gibt Beispiele wie Leute, die im Spital arbeiten, wo dann halt Gewöhnungseffekte auftreten und wo man sich das dann auch ein bisschen abtrainieren kann.
Eine Normalisierung dann. Wie sieht's denn aus? Man sagt ja häufig, oh, ich habe mich geekelt, ich kriege jetzt einen Pickel vom ganzen Ekeln. Ist es denn schädlich? Was kann man dazu sagen? Gibt es da wissenschaftliche Belege, wenn man sich zu häufig ekelt? Hat das auch physische Konsequenzen?
Ganz generell, denke ich, kann man sich die Ekelemotion so wie eine Balance oder als Waage vorstellen. Wir als Menschen sind ja Omnivoren, wir können sehr viele verschiedene Lebensmittel essen. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt mal entscheiden, ob das jetzt gut oder nicht gut ist für uns. Und wenn jetzt diese Balance in die eine oder andere Richtung ausschlägt, also wenn wir beispielsweise sehr ekelsensibel sind, dann führt das dazu, dass wir unsere Nahrungsmittelauswahl einschränken. Und im Extremfall kann das zu einer unausgewogenen Ernährung führen. Und wir haben auch in Studien festgestellt, dass Leute, die sehr ekelsensibel sind, auch mehr Food Waste produzieren. Also die werfen Lebensmittel schneller weg. Und auf der anderen Seite, wenn wir sehr unsensibel sind, sehr unempfindlich in Sachen Ekel, dann ist das natürlich eine potenzielle Gefahr, weil wir uns eher ja mit gefährlichen oder verdorbenen Lebensmitteln in Kontakt bringen. Und von daher ist das ganz wichtig, dass das ein Gleichgewicht ist. Und Ekel ist auch nichts Schlechtes. Also man sollte das wirklich als Schutzmechanismus sehen und schädlich ist das grundsätzlich nicht.
Frau Ammann, vielen Dank für die Einordnung. Ich glaube, also ich zumindest betrachte Ekel jetzt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr jetzt durch und durch fasziniert seid vom Thema Ekel, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Den Enjoy-Podcast Flexikon, denn der hat den unappetitlichen Momenten im Leben eine ganze Folge gewidmet. Ja, und da könnt ihr dann noch mehr über Ekel erfahren. An apple a day keeps the doctor away. Ganz nach diesem Motto haben mehrere Wissenschaftler eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, ob Äpfel, die ich nicht eklig, sondern sehr köstlich finde, gegen Birkenpollenallergie helfen können. Und darum geht es jetzt.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Wenn sich nach dem Winter die ersten Sonnenstrahlen zeigen, dann bedeutet das für viele Menschen auch, die Augen jucken und tränen, die Nase kribbelt und am besten hat man immer und überall ein Taschentuch zur Hand. Ungefähr 15% der Deutschen leiden an Heuschnupfen. Birkenpollen gehören dabei zu den häufigsten Allergieauslösern. Bis vor wenigen Jahren hat man noch hauptsächlich auf Antihistaminika gesetzt, um die Symptome zu lindern. Langfristig gegen die Allergie half nur die Gewöhnung durch Spritzen, die Hyposensibilisierung. Jetzt zeigen Studien, es könnte so viel einfacher sein. Äpfel sollen helfen. Das klingt vielleicht erstmal zu simpel, um wahr zu sein. Deswegen habe ich mir das genauer angeschaut. Pollenallergie mit Äpfeln behandeln. Kann das wirklich funktionieren? In Südtirol haben Wissenschaftler vor 2 Jahren eine Studie zu diesem Thema abgeschlossen. Dort werden traditionell viele Äpfel angebaut und es gibt besonders viele Menschen mit Birkenpollenallergie. Der Ansatz der Studie: Menschen, die allergisch auf Birkenpollen reagieren, vertragen oft auch bestimmtes Obst oder Gemüse nicht. Der Grund ist eine Kreuzallergie, weil sich Birken- und Apfelproteine stark ähneln. Im Umkehrschluss heißt das, wer auf Äpfel weniger reagiert, für den sind auch Birkenpollen erträglicher. Ja, die Wissenschaftler haben zuerst einmal getestet, wie gut die Teilnehmenden verschiedene Apfelsorten vertrugen. Dafür haben sie den Pricktest angewendet, also den Teilnehmenden kleine Piekse in den Unterarm gegeben und darauf verschiedene Apfelstückchen gelegt. Am Anfang bekamen die Probanden kleine Stücke einer für sie besser verträglichen Sorte zu testen. Die Menge wurde dann gesteigert und sobald die Probanden kaum noch allergische Reaktionen darauf zeigten, ging es mit der Sorte weiter, auf die sie stärker allergisch reagiert hatten. Mit dieser Form der Hyposensibilisierung, also der langsamen Gewöhnung an einen Stoff, konnten die Probanden bald wieder Äpfel genießen und auch der Heuschnupfen ließ nach. Teils waren nach etwa einem Jahr sogar keine Medikamente mehr notwendig. Mittlerweile wurde die Studie mit mehr als 150 Teilnehmern durchgeführt. Aber sehr wichtig, bevor ihr jetzt ein Apfelexperiment startet, unbedingt mit dem Arzt absprechen. Denn in manchen Fällen könnte die Allergie sogar stärker werden. Und die Allergene variieren je nach Obstsorte. Alles über die Wunderwaffe Äpfel hat übrigens meine Kollegin Viola Köks recherchiert. Wenn euch diese Aha-Folge gefallen hat, dann macht doch Antonia, Elisabeth, Wiebke und mir und natürlich auch unseren Producern eine große Freude und schreibt uns in den Podcast-Apps positive Bewertungen. Und wenn ihr eine Aha-Frage für uns habt, dann schreibt uns eine E-Mail an wissen@welt.de. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.